Jeder von uns sollte in der Kraft des Geistes dienen. Das kommt nicht von uns, es ist alles geschenkt. Die Frage ist, welcher Geist animiert mich? Die bösen Geister, die wollen auf diese Weise, durch die Beiträge verschiedener Art, in die Gemeinde eindringen. 1. Korinther 12, 1 bis 3. 1. Korinther 12. Aber über die Geistlichen, das sind nicht die Pfarrer, das sind die geistlichen Dinge, will ich nicht, Brüder, dass ihr in Unkenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern wart, dass ihr zu den stummen Götzen hingeführt wurdet. Im Götzendienst waren Dämonen am Werk, und diese führten die Anbetenden. Es ist also höchst bedenklich, was Präsident Bush und seine Frau in Japan machten, als sie mitmachten in Tempeln der Götzen. Nicht erklärlich, ich weiß nicht warum, aber das hinterlässt Spuren. Das ist nicht nur ein gewisser harmloser Pluralismus, eine Freundlichkeitserweisung, eine Höflichkeit im anderen Lande. Das ist höchst gefährlich. Das hat mit Dämonen zu tun. Ihr wurdet von diesen Geistern geführt. Daher setze ich euch in Kenntnis. Niemand, wenn er im Geiste Gottes redet, von ihm getrieben, geführt, sagt, Jesus sei verflucht. Und niemand kann sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Mit den Gnadengaben dient man. Nur ein Geist, der andere hat keinen Platz. Diese Geister können sogar Jesus heißen, sagt Paulus in 2. Korinther 11, Vers 4. 2. Korinther 11, eine wichtige Stelle. Wenn der kommt, und es kommen verschiedene Verkündiger und Lehrer durch die Gemeinde, wenn der kommt, einen anderen Jesus verkündet. Im Brief an die Galater hat er von einem anderen Evangelium gesprochen, das keines war, denn Evangelium heißt gute Botschaft. Und es ist keine gute Botschaft. Es heißt Evangelium, aber es ist kein Evangelium. Wenn der kommt, einen anderen Jesus verkündet, den wir nicht verkündeten, oder ihr einen anderen Geist empfangt, auf welche Art und Weise immer auch, den ihr nicht empfängt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht annahmt, fein ertrugt er es wiederholt. Ich rechne nämlich, in nichts hinter den sehr hohen Aposteln zurückzustehen. Wenn Sie Apostel sind oder Lehrer oder Gesandte, Lehrer der Gemeinden sind, ich stehe nicht hinter Ihnen her, ich spreche im Heiligen Geist. Ich sage euch, es gibt nur einen Jesus, nur eine Botschaft. Und die Botschaft, die ich euch verkündete, war die richtige und ihr tut wohl, dabei zu bleiben. Diese Geister können sogar Jesus heißen, sagt Paulus also. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 4, von Geistern Verhaftete sind blind und können schwerlich die Wahrheit verstehen. Der Satan verblendet die Augen der Ungläubigen. Und wo solche Augen blind geworden sind, ist es schwer, die Wahrheit zu verstehen. Man verliert dabei die Antenne für das Richtige. Aber der Irrweg der Menschen ist auch verantwortlich für Falsches, für falsche Auffassungen und Lehre. Das verkehrte Denken des Menschen über Gott ist der Ausdruck seines verkehrten Handelns vor Gott. Der Mensch hat Gott verlassen, ist ihm ungehorsam gewesen. Und dieses verkehrte Handeln hat ihn zu einem Sünder gemacht. Und jetzt denkt er in der Folge verkehrt. Und dieses verkehrte Denken haftet uns allen an. Es ist nicht ausradiert worden. Und dieses verkehrte Denken muss überwunden werden. Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist im Gewissen. Dieses verkehrte Denken muss richtig gestellt, geformt werden. Wenn der Mensch vor Gott verkehrt handelt, dann führt dieses Handeln dazu, dass er anders über Gott denkt. Er muss es, wenn er konsequent bleiben will in seiner Verneinung. Gott ist Licht. Geht man von ihm an irgendeiner Stelle weg, dann wird es dunkel. Dunkel um einen, finster und in einem dunkel. Paulus erklärt, das Parteiwesen ist vom Fleisch in Galater 5, Vers 20. Ja. Also Meinungsverschiedenheiten dieser Art sind nicht von Gott. Es gibt nur eine Lehre. Ferner, überraschenderweise, sagt die Schrift, dass falsche Lehre auch von Gott kommen kann. 5. Mose 13, 1 bis 3. Dort haben wir einen solchen Fall. Gott kann es zulassen, dass falsche Propheten auftreten, um sein Volk zu prüfen. Nicht er ruft sie zuallererst, aber wenn sie da sind, kann er sie kommen lassen, um seine Gemeinde, sein Volk zu prüfen. Wenn das der Fall ist, dann kann Gott seine Kinder prüfen, und zwar, ob sie prüfen werden. Und ob sie dann ablehnen werden. Gott kann aber auch das Falsche oder die falsche Lehre als Gericht kommen lassen. Will man nicht die Wahrheit beherzigen, dann kann man von Gott aus preisgegeben werden, um der Unwahrheit zu verfallen. Sie kann eine Prüfung sein, auch ein Gericht. Aber wie furchtbar, wenn Gläubige diesem Gericht verfallen. Das hat aber dann auch seinen Grund gehabt. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. 2. Thessalonicher 2, 11. Aus diesem Grunde wird Gott ihnen eine wirksame Irreführung schicken, um das, das falsch ist, zu glauben. In der Offenbarung lesen wir, dass eine Verführung die ganze Welt ergreifen wird. Wenn dem so ist, und es wird so sein, das stimmt, es ist Wahrheit, dann ist zu fragen, wann wird diese Irreführung, die die ganze Welt umfasst, auftreten? Ich staune manchmal über die Naivität von Christen, die so leichtsinnig mit falschen Auffassungen umgehen, als ob das so harmlos werde. Und ich staune auch über die grobe Art, mit der man umgeht mit denen, die es ernst nehmen wollen. Es nimmt mich Wunder, dass man so tut, als ob man nie irregeleitet werden könnte. Bin ich denn wirklich immun für Irreführung? Wenn es schon nobel war, geehrt wird oder als rühmlich, Entschuldigung. Lukas sagt, die Christen oder die Menschen besser in Beröa waren edler als die in Thessalonich, so glaube ich formuliert er es. Sie forschten in der Schrift, ob es sich wirklich so verhalte, wie Paulus es sage. Nun, wenn das edel war, als man es bei Paulus machte, dann wird es auch sicherlich edel sein, wenn man kontrolliert, was Herbert Janssen sagt oder irgendeiner von uns. Tun wir nicht, als ob wir wirklich die Wahrheit gepachtet hätten. Irgendwann einmal wird die Irrlehre die ganze Welt erfassen. Und warum soll es erst eine Generation nach mir sein? Ja? Warum kann es nicht heute sein? Warum kann es nicht gerade jetzt sein, dass diese Irrlehre, von der Jesus spricht in der Offenbarung, dass die jetzt schon ihre Schatten wirft? Und dass das der Grund ist, weshalb wir eine so große Not in unseren Gemeinden haben. Warum nicht? Warum tun wir, als ob wir uns hier etwas Pluralistisches leiten können? Ich spreche aus dem Herzen, aus einem bedrückten Herzen, denn ich habe nicht allzu lange her Gespräche geführt, die sehr ernst waren, gerade in dieser Hinsicht. Da gibt man zu, ich habe mich gewandelt in eine gewisse Richtung. Wie weißt du, ob das die richtige Richtung ist? Warum leisten wir uns diese Meinungsverschiedenheit? Warum leisten wir uns dieses Auseinandergehen? Ich kann es nicht verstehen. Wir werden ernst machen müssen. Früher oder später werden wir ernst damit machen wollen, dass es wirklich falsch ist, was geschieht. Und früher und später werden wir uns fragen müssen, wer ist hier wirklich der Richtige? Und ich halte es mit jedem Christen, ob er falsch liegt oder nicht, der wenigstens sagt, mir ist es ernst, was dort geschrieben steht. Mir ist es eine ernste Angelegenheit, wie sich die Frauen sich verhalten. Mir ist es eine ernste Angelegenheit, wann der Heilige Geist kommt, was die Fülle des Geistes ist oder nicht. Aber wir leben heute Stellungnahmen, die kollidieren, wo man ausdrücklich die es ernst nehmen, die eher konservativ gelten, dass hier eine von der liberaleren Seite wirklich ein Druck ausgeübt wird. Das ist neu. Bis anhin hieß es ja pluralistisch, dulden wir einander. Jetzt merken wir schon eine Entwicklung. Es entsteht ein Druck gegen uns, die wir eher konservativ sein wollen. Und dieser Drift setzt sich fort. Das ist ein lebendiges Wesen. Das ist ein Krebs, sagt Paulus. Der wuchert und er geht weiter. Und irgendwann sind wir gerufen, Stellung zu beziehen. Bis hierher und nicht weiter. Ja? Hier habe ich genug. Nicht, weil es mir an den Hals, weil es mir an die Nase geht oder wie immer auch. Nein, nicht deswegen. Sondern weil ich sage, ich gehöre Jesus, er ist mein Herr, sein Wort ist mein Herr, ich habe einen papierenden Papst. Dieser ist mein Papst und ich werde sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Und wenn du diesen Weg einschlagen willst, ich bete für dich, aber ich mache nicht mit. Diesen Mut müssen wir aufbringen, aber in Liebe. Lassen wir das Gebet von Spurgeon unser Gebet sein. Herr, lass uns in heiliger Weise mit dem Unheiligen umgehen. Aber es ist unheilig. Es bleibt unheilig. Und das weiß Spurgeon. Und er trennt sich davon. Aber er will es in heiliger Weise tun. Und ich befürchte, es hat ihm das Leben gekostet. Er war noch keine 60, als er starb. Der Abwärtstrend jener Zeit hat ihm wirklich seine Gesundheit gekostet. Wir gehen weiter. Ferner, ja, wir hatten davon gesprochen, dass es ein Gericht sein kann. Wie bitte? 10:50? Gut. Ja. Von unterschiedlichen Lehrmeinungen als eine Grenze der Gemeinschaft und hat uns gefragt, aus welchen Gründen sie auftreten würden. Erstens, unterschiedliche Auffassungen kommen in der Gemeinde auf, weil man neue Gedanken bekommt. Zweitens, weil es auch in der Gemeinde noch das Falsche gibt. Und jetzt zum Dritten. Unterschiedliche Lehrauffassungen treten unter Christen auf, weil sie noch nicht vollkommen sind. Diese Unvollkommenheit ist zweierlei Art. Einmal einer natürlichen und zum anderen auch einer geistlichen Unvollkommenheit. Zuerst etwas über die natürliche Unvollkommenheit. Zu dieser gehört, dass der Christ heute unscharf sieht. Es ist ein Schleier zwischen ihm und dem Jenseits. Seit dem Sündenfall sieht er nicht ins Jenseits. Gott ist für ihn ein Verborgener, ein Unsichtbarer geworden. Weil er in einem Körper wohnt und er noch im Wachstum begriffen ist. Er lebt in dieser zeitlichen und räumlichen Welt. Das sagt Paulus deutlich im letzten Teil in 1. Korinther 13. Das Vollkommene, das Sichtbare ist noch nicht da. Man sieht durch ein dunkles Glas, beziehungsweise in einem dunklen Glas. Kein Christ kennt die ganze Schrift. Unsere Kenntnis ist beschränkt. Kein Christ kennt die ganze Schrift mit ihren inneren Zusammenhängen auf vollkommene Weise. Kein Christ kennt Gott, so wie er zu erkennen ist. Kein Christ kennt sich selbst, wie er eigentlich ist. Und er kennt nicht einmal seine Welt, die Umwelt, in umfassender Weise. Das gehört einfach zu unserer natürlichen Unvollkommenheit. Und da können wir einmal anderer Meinung sein als ein anderer in der Gemeinde. Etwas über die geistliche Unvollkommenheit. Zu dieser gehört seine innewohnende Neigung zum Falschen, zum Bösen, von der auch Paulus weiß. Es gehört dazu, dass er vom Heiligen Geist nicht immer ganz beherrscht wird und dass er noch von Satan und der Welt anfechtbar ist, angreifbar. Wenn der Grundton unter den Gläubigen die Liebe ist, dann ergänzen die Gläubigen einander in einer solchen Situation, wo jeder unvollkommen ist. Aber wenn der Grundton nicht die Liebe ist, dann können diese Unterschiede oder Unvollkommenheiten bald dann einmal miteinander kollidieren. Nach diesen Gründen bzw. Erklärungen für das Vorhandensein von Meinungsverschiedenheiten wollen wir übergehen zu der Besprechung verschiedener Arten von Lehrmeinung. Es gibt verschiedene Arten von unterschiedlichen Lehrmeinungen. Erstens, solche, die nicht zur Zufriedenheit geklärt sind. Es gibt Fragen, die einfach noch nicht geklärt worden sind, über die man unvollständige Informationen hat. Und das ist rein natürlich, dass man dort nicht alles erkennt und jeder kann eine Teilwahrheit erkennen und das kann unterschiedlich sein. Zweitens, es gibt solche Fragen, die nicht von wesentlicher Bedeutung sind, die noch nicht geklärt sind, könnten und grundsätzliche Bedeutung sein, aber sie müssen es nicht. Deshalb sprechen wir noch von dieser Art. Einige Fragen sind grundsätzlicher Art, einige sind nicht grundsätzlicher Art. Dann gibt es solche, bei denen die Arbeitsgemeinschaft unter Christen betroffen ist, aber nicht die Anbetungsgemeinschaft. Es gibt solche, bei denen die öffentliche Gemeinschaft betroffen sein kann, aber nicht notwendigerweise der Kontakt. Also es gibt verschiedene Arten von Meinungsverschiedenheiten. Bei einigen, wenn es klar ist, dass sie grundsätzlicher Art sind, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass der andere nicht Christ ist. Bei einigen Meinungsverschiedenheiten muss man nicht gleich sagen, dass er noch nicht wiedergeboren ist oder andererseits abgefallen wäre. Was ist zu tun, wenn unterschiedliche Lehrauffassungen auftreten? Man hat sie zu untersuchen. Zunächst einmal, wenn unterschiedliche Auffassungen auftreten, sollte man sich mit ihnen befassen. Aufkommende Lehrmeinungen sollten geprüft werden. Dieses ist zwar nicht immer leicht, aber Gott will nicht, dass wir in geistlichen Dingen unwissend sind. Wir dürfen und können die Wahrheit wissen, und deshalb dürfen wir auf Klärung hoffen. Kriterien sind uns auch an die Hand gegeben. Wir müssen es also wagen, einen Standpunkt einzunehmen und ihn zu beziehen. Der Feind möchte uns allerdings in die Ungewissheit treiben. Er will die Auseinandersetzung bei einem Patt stehen bleiben lassen oder es sogar zu einer Krise kommen lassen. Wir dürfen aber an die Möglichkeit des Lichts glauben, denn Erleuchtung in den wesentlichen Fragen des Glaubens wenigstens ist uns schon verheißen. Aus welchen Gründen ist nun das Prüfen wichtig? Prüfen ist notwendig, eine Notwendigkeit, einmal, weil das Falsche dem Wahren in hohem Maße ähnlich sein kann. Wenn das so offensichtlich wäre, nun, dann wäre ja klar, wo das Falsche läge. Aber nun ist das eben nicht der Fall. Das Falsche kann genauso aussehen wie das Wahre. Und es braucht also Zeit, bis man erfährt, wie es damit bestellt ist. Deshalb ist eine Prüfung notwendig. Irrlehre kommt nämlich nicht mit einer Kette herbei, ich bin eine Irrlehre, sondern sie kommt als die Wahrheit daher. Prüfen ist also notwendig, einmal weil das Falsche dem Wahren in hohem Maße ähnlich sein kann. Man muss sich also Zeit nehmen, beides anzuschauen. Das Falsche und das Wahre kann nach der Heiligen Schrift sehr ähnlich aussehen. Auf diese mögliche Ähnlichkeit weist die Schrift mehrfach hin. Zum Beispiel, wenn sie überhaupt von Verführung spricht. Verführung wäre nämlich nicht nötig oder möglich, Entschuldigung, wenn Wahrheit und Unwahrheit sich nicht ähnlich sein könnten. Sie spricht davon, wenn sie von Gläubigen spricht, die in die Irre gingen oder gehen, oder wenn sie von Menschen spricht, die erst im letzten Gericht entdecken, dass sie sich bei aller Religiosität geirrt hatten. Jesus spricht davon in Matthäus 7. Eines Tages werden sie kommen. Herr, Herr, wir haben doch dieses getan. Und erst dann entdecken sie, dass sie in die Irre gegangen waren. Selbst wenn sie im Namen des Herrn prophezeiten, wenn sie in diesem Namen, Matthäus 7 wieder, Dämonen ausgetrieben hatten, wenn sie in diesem Namen Kraftwirkungen hervorgebracht hatten, wenn sie in diesem Namen Hungrige, Durstige, das ist jetzt Matthäus 25, Fremde, Nackte, Kranke und Gefangene versorgt hatten, oder gar dieselbe Bezeichnung wie wahre Jünger trugen und auch dieselbe Hoffnung auf denselben Bräutigam hatten, wie in der Geschichte von oder im Bild von den 10 Jungfrauen. Also Jesus macht uns klar und die Schrift macht uns klar, dass diese zwei sich sehr ähnlich sein können und deshalb ist das Prüfen notwendig. Die Schrift spricht von dieser Ähnlichkeit, wenn sie von einer Gnadengabe der Geisterunterscheidung spricht, die anders nicht nötig wäre. Sie sieht die Möglichkeit der Ähnlichkeit, wenn sie erzählt, wie der Verräter bis zum letzten Tag von den Mitaposteln unerkannt blieb und wenn sie eröffnet, dass Satan sich in einen Boten des Lichts verwandeln kann, sodass auch er die Schrift zitieren und auch angeblich für die Sache Jesu sein kann, und dass auch falsche Lehrer Christus bezogen sein können. Matthäus 24, 4 und 5. In Philippa Kapitel 1, in den Versen 14 bis 16, erwähnt Paulus Kollegen, die eine christozentrische Verkündigung haben, zur gleichen Zeit aber böse Absichten hegen. Lukas erzählt uns in der Apostelgeschichte 8 von einem Mann, der mit okkulten Kräften Erstaunliches gewirkt hatte, durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kam, wenigstens angeblich, getauft wurde, starkes Interesse am Verlauf des Evangeliums zeigte. Es stellte sich dann aber heraus mit der Zeit, dass er doch unecht war. Paulus berichtet von Freude im Volk Gottes, 1. Korinther 10. Sie war aber auf verkehrte Weise zum Ausdruck gebracht. Nicht nur das, selbst der Gegenstand der Freude war der verkehrte. 1. Korinther 10, 1 bis 7. In der Versuchung Jesu konnte der Feind sogar die Schrift zitieren. Biblische Aussagen bürgen also nicht für Echtheit. Jesus sagt zur religiösen Führung seiner Zeit, ihr forscht in der Schrift, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Also das genügt noch nicht, dass man ein Erforscher der Schrift ist. Man kann also Interesse am Wort Gottes haben und immer noch nicht echt sein. In Johannes 5 teilt uns Jesus dieses mit. Jakobus eröffnet uns, selbst die Dämonen glauben. Böse Geister können sich durchaus in der Nähe des Glaubens also aufhalten. Das war in Vers 19, Jakobus 2. Das Falsche kann augenscheinlich für Christus und für die Bibel sein. Augenscheinlich. Deshalb ist Prüfen notwendig. Ein zweiter Grund. Prüfen ist notwendig, weil es einfach geboten ist. Es ist geboten in Epheser 5, Vers 17. Deswegen werdet nicht töricht, sondern solche, die verstehen, was der Wille des Herrn ist. Deshalb muss man prüfen. Römer Kapitel 12, Vers 2. Passt euch nicht der Zeit dieser Welt an, sondern verwandelt euch durch Erneuerung eures Denksinnes, das ist das Denkvermögen, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und angenehme und vollkommene. Das sind Texte in der Befehlsform. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Das ist geboten. 1. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles. Das Gute haltet fest. Alles muss geprüft werden. Wir wissen nie, wann das Falsche plötzlich auftreten kann. Diese Forderung zu prüfen, auch in der Gemeinde zu prüfen, setzt also die Verantwortung des Hörers voraus. Und die Hörer sind alle Christen. Das heißt, der Hörer ist verantwortlich für das, dass er aus dem Gehörten mitnimmt. Er hört, aber er ist für das verantwortlich, was er aus diesem Gehörten mitnimmt. Die Verantwortung des Hörers wird nicht ausgeschaltet unter der Verkündigung. Er hat nicht urteillos zu übernehmen. Und andererseits, der Verkündiger hat auch nicht urteilloses Hören und Annehmen zu fordern. Suspekt wird jeder Verkündiger, der ohne weiteres an das Annehmen fordert. Wer soll prüfen? Wessen Aufgabe ist es, neue und andere Lehrmeinungen zu prüfen? Wer ist hier gemeint? Nun, da die Hirten die Oberverantwortung, die Hauptverantwortung in der Gemeinde tragen, haben sie natürlich in besonderer Weise auf eine gesunde Lehre zu achten. Sie sind die Hauptlehrer, obwohl es noch andere dazu geben kann, und sind verantwortlich für die Lehre. Übrigens nicht nur für das, was verkündet wird, mündlich, sondern für das, was in Liedform gesungen wird, denn das ist auch Verkündigung, und das, was auf dem Büchertisch zur Verfügung gestellt wird. Das ist nicht die Verantwortung irgendeines emsigen Christen, der sich dabei wohlfühlt, sondern das ist die Verantwortung der Hirten, dafür zu sorgen, dass dort das weitergegeben wird, das man verantworten kann. Sie sind die Hauptlehrer und sind verantwortlich für die Lehre. Sie haben die Schafe nach Möglichkeit auch zu schützen, denn sie sind die Hirten. Und ein Hirt hat nicht nur Weide zu geben, sondern zu schützen vor dem Falschen. Lehrer, Hirte, Aufseher, das ist der Leiter in der Gemeinde. Weil er Lehrer ist, weil er Hirte ist, weil er Aufseher ist, sollte er jedes von diesen im wahren Sinne dieser Begriffe sein. Aber auch jeder Christ ist hier aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen. Die Gemeinde ist als Gemeinde Trägerin der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15, diesen Text lasen wir heute Morgen. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, die ganze Gemeinde. In ihr hat die Unwahrheit keinen Platz. Johannes richtet seine Aufforderung zu prüfen, in 1. Johannes 4, an alle Kinder Gottes. Paulus tut dieses ebenfalls in 1. Thessalonicher 5. Diese Texte lasen wir. In Hebräer Kapitel 12, Vers 15 heißt es, seid einander Aufseher. Und Aufseher ist ja die Bezeichnung für einen Hirten. Das heißt, in einem gewissen Maße soll jeder Christ das sein, was ein Hirte ist. Aufseher, ein Achtgeber im guten Sinne. Dieselbe Aufgabe also, die den Gemeindehirten im Besonderen zukommt, wird hier bei jedem Gläubigen gesehen. Nicht im selben Maße, aber sie ist vorhanden. Verantwortung trägt er. Man vergleiche auch 1. Johannes 2, 20 und 27. Das an alle Kinder Gottes geschrieben ist. Ihr habt die Salbung. Und mit dieser Salbung kann man wissen, was verkehrt ist und was richtig ist. Mit Hilfe des Heiligen Geistes, der durch das Wort uns unterrichten will. Christen mit der Gnadengabe der Erkenntnis oder der Gnadengabe der Unterscheidung der Geister sind hier natürlich eine besondere Hilfe bei dieser wichtigen Aufgabe des Prüfens. Aber aufgrund des Wortes Gottes. Was ist nun das Ziel des Prüfens oder der Untersuchung von verschiedenen Lehrmeinungen? Worum geht es? Einige Leitgedanken. Erstens, es geht im Grunde um die Sache und die Ehre Gottes. Wir sind nicht gerufen worden, eine Einheit zu bewahren. Wir sind aufgefordert, die Einheit des Geistes zu bewahren. Aber wir sind nicht, es ist uns nicht die als Hauptaufgabe gestellt, um jeden Preis beieinander zu bleiben, sondern unsere Hauptaufgabe als Christen, als Menschen überhaupt, ist es, die Ehre Gottes zu suchen. Seine Freude an erste Stelle zu setzen, seine Interessen voranzustellen, das ist unsere Hauptaufgabe. Es geht um seine Wahrheit. Nicht, ich meine das so, ich sehe das so, es ist deshalb, was ich glaube. Ja. Paulus schreibt an Timotheus, dass es um die Sache Gottes geht. 1. Timotheus 3, 14 bis 16. 1. Timotheus 3, 14. Solches schreibe ich dir, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebenden Gottes ist. Die Gemeinde ist also für Gott da, sie ist sein Haus, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und, das bekennen wir, groß ist das Geheimnis der Rechten auf wahrem Fleisch, gerechtfertigt im Geist, von Engeln angeblickt, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Unsere Botschaft ist Gott, der herabgekommen ist, uns zu erlösen. Es geht um seine Ehre, seine Wahrheit. Es geht auch um das Wohl seiner Gemeinde. Christen müssen vor dem Falschen bewahrt werden, sonst können sie untergehen. Deshalb muss man prüfen, und die Gemeinde muss mit der Wahrheit aufgebaut werden. Wenn es neue Gedanken sind und sie wahr sind, dann sollen sie übernommen werden, die Prüfung das herausstellt. Sie müssen nicht abgelehnt werden, nur weil sie neu sind. Es geht auch um das Heil der Sünder. Ihr Heil ist auf dem Spiel, wenn wir nicht prüfen und wir irregeführt werden. 1. Korinther 14, Vers 24 unter anderem. Liegt es Paulus daran, dass Menschen nicht abgestoßen werden durch das Verhalten in der Gemeinde? Die sollen nicht sagen, die Leute spinnen ja. Der Zweck des Prüfens ist es auch, herauszufinden, ob die Sache wirklich richtig oder falsch ist. Es dürfte eigentlich auf der Hand liegen, ob sie gut oder böse ist. Wenn sie falsch ist, dann muss herausgestellt werden, wie falsch ist sie, wie schwerwiegend ist sie. Das Ziel ist nämlich Bewahrung. Echte Gläubige sollen nicht irregeführt werden. Sie sollen dagegen aufgebaut werden durch die Wahrheit. Es gibt in der Bibel zentrale Fragen, an denen man nicht vorbeikommt, ohne Schaden an seiner Seele zu erleiden. Und es gibt Randfragen oder weniger schwerwiegende Fragen, bei denen man nicht, so steht es, richten soll oder verurteilen soll. Sie sind in Anführungsstrichen nicht entscheidend, letztlich. Nach Römer 15 gibt es Dinge, nach denen man ohne schwerwiegende Folgen verschiedener Meinung sein kann. Glaubt man aber nicht, wie Johannes es ausdrückt, dass Jesus Christus im Fleisch kam, ist man kein Christ. Nach welchen Kriterien können wir auf uns zukommende Lehrmeinungen oder Auffassungen prüfen? Erstens, wo liegt in der Sache die letzte Autorität? Das ist ein Kriterium. Das ist die Frage, die zu stellen ist. Nicht, wo liegt die angegebene Autorität, sondern wo liegt die wirkliche Autorität? Es sind also zwei Fragen, die zu stellen sind. Welche Autorität wird angegeben und auf welche Autorität kommt es letztlich an? Zum Beispiel kann man sagen, wir wollen nur nach der Heiligen Schrift leben. Aber dann merkt man, dass dahinter doch eine Schlüsselperson steht, die sagen will, wie die Schrift aufzufassen sei oder sogar was Bibel ist und was nicht. Diese ist dann letztlich doch entscheidend für die Auslegung. Das ist dann doch eine andere Autorität als die, die im Schaufenster steht. Was liegt im Laden oder was steht dort? Nicht nur, was im Schaufenster vorgewiesen wird. Also das erste Kriterium, wo liegt in der Sache die letzte Autorität? Auch wenn man von Erfahrung spricht, kann das angeblich biblische Autorität sein. Aber letztlich, was ist Erfahrung? Erfahrung ist das, was ich mit meinen fünf Sinnen erlebe. Oder einigen oder einer von fünf Sinnen. Wir erleben das als Menschen im Leib. Also, dann urteilen wir nach dem, was wir empfunden haben, was stimmt oder was da sein soll. Wenn jemand sagt, ich habe das erlebt, Vorsicht, dann ist er die Autorität, nicht Jesus Christus. Und er stellt sich dann möglicherweise der Schrift gegenüber. Das zweite Kriterium. Stimmt die Sache mit der Heiligen Schrift überein? Und zwar in welchem Maße? Also unsere erste Frage war, ist es überhaupt die Heilige Schrift, die Autorität ist? Die zweite, stimmt es mit dieser überein? Auch wenn Schrift zitiert wird, muss gefragt werden, denn sie... Auch wenn die Schrift zitiert wird, muss gefragt werden, ob es mit der Schrift übereinstimmt. Denn die Schrift will, dass wir so urteilen. Das Zitieren der Schrift genügt noch nicht, ist noch nicht zufriedenstellende Antwort. Die Schrift will in Einklang mit der ganzen Schrift verstanden werden. Wenn ich eine Aussage vor mir habe und sie ernst nehme, weil sie in der Bibel steht, dann muss ich im selben Zeichen, nämlich im Zeichen des Festhaltens an der Heiligen Schrift, ich halte ja an dieser Aussage fest, weil ich an der Schrift festhalte. Aber gerade deshalb, weil ich an der Schrift festhalte, muss ich auch andere Schrift konsultieren, nicht nur diese eine Stelle. Auch andere Aussagen in der Schrift müssen berücksichtigt werden. Im selben Zeichen, wie ich diese Stelle ernst nehme. Ich kann nicht wählen, welche Aussage ich ernst nehmen möchte. Denn dann werde ich ja zur Autorität, wenn ich selektiv werde. An dieser Stelle kann ich vielleicht eine kleine Begebenheit einflechten. Einige Zeit lang verbrachte ich an einer Schule, einer Bibelschule, nicht als Lehrer, aber ich wollte dort einmal einige Zeit verbringen und arbeitete dort mit. Ganz praktisch. Und dort erzählte man mir, dass, nun, das war schon klar, der Leiter der Schule, der Schulleiter, war sehr auf Ausgewogenheit eingestellt, nicht extrem sein. Er war ein schriftgebundener Mann, aber er plädierte dafür, dass wir die ganze Schrift berücksichtigen, nicht nur eines. Er wusste ja um die vielen Richtungen, die es in der Christenheit gab. Und es gab eine Frage, bei der die Schüler nie herausbekamen, was er wirklich glaubte. Und immer wieder, natürlich, es gab immer wieder neue Generationen von Schülern, jedes Jahr ein neuer Stoß. Und diese Frage kam also immer wieder in einer bestimmten Klasse oder in welcher auch, kam diese Frage immer wieder auf. Und dann pflegte er wie folgt vorzugehen. Er ging an die Tafel. Es war in der Zeit, wo die Kreidetafel noch gebraucht wurde. Und zog einfach einen senkrechten Strich. Und dann sagte er zu den Schülern, also die glauben, dass ein Christ nie abfallen kann, einmal gerettet, immer gerettet, bitte geben Sie mir Ihre Schriftstelle. Und dann schrieb er auf. Diese Stelle, die Stelle, schrieb er alles auf. Als sie fertig waren, kontrollierte nochmal, alle fertig, ja, keine neue Schriftstelle. Also jetzt alle die meinen, dass es möglich wäre, für einen Christen abzufallen und zu einem Nichtchristen zu werden. Kommen Sie bitte mit Ihren Schriftstellen. Prompt kamen Sie dann, ja. Eine Stelle, fertig. Alle fertig? Ja. Dann stellte er eine folgende Frage. Welche Reihe von Schriftstellen hier befindet sich in der Heiligen Schrift? Die linke oder die rechte? Ja, was sollten Sie schon sagen? Also bitte, was wollen Sie? Da hörte das Gespräch auf. Und sie konnten nie herausbekommen, was er nun wirklich glaubte. Ja? Alles steht in der Bibel. Also fertig. Das war seine Art und Weise,
mit den Schülern fertig zu werden. Das war im Grunde eine sehr heilsame Methode. Und ich wünschte mir, dass alle Vertreter einer oder der anderen Position das Gleiche machen würden, alle Schriftstellen berücksichtigen. Dann könnten wir einiges daraus lernen. Man muss also sämtliche Aussagen ernst nehmen und jede im Lichte der anderen versuchen zu verstehen. Die Schrift will im Einklang mit der ganzen Schrift verstanden werden. Jeder Teil ist anzunehmen, nicht nur ein Teil hier oder dort. Der Maßstab in der Überprüfung unterschiedlicher Lehrauffassung kann nur die göttliche Offenbarung sein, die uns in Form der Heiligen Schrift vorliegt. Paulus schreibt, die ganze Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Belehren, zur Überprüfung, zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes zugerüstet sei, zu jedem guten Werk zugerüstet, funktionsfähig gemacht. Weiter sagt er, ich beschwöre dich, predige oder verkünde das Wort. Es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Die Schrift ist Gottes Wort. Paulus spricht einmal von Schrift und dann von Wort. Sie ist beides. Als Schrift ist sie Wort Gottes. Die Schrift von 1. Timotheus 3, Vers 16 oder 2. Timotheus 3, Vers 16, Entschuldigung.